Wenn das ein Staat nicht leisten kann, dann kann er nicht so rigide sein.
Ja, also genau. Froh sein, muss ich sagen, fällt mir jetzt sehr schwer, auch gerade nach allem, was wir heute so gehört haben.
Also allein dieses, dass man dieses Menschenbild mal aufgibt, fände ich, wäre ein guter Start.
Du hörst Steile Thesen, Klischees à la carte, ein Podcast von Mein Grundeinkommen.
Hallo, herzlich willkommen. Hier sind wir wieder bei Steile Thesen, dem Podcast mit Helene und mir, wo wir uns zusammenraufen als Wissenschaftlerin und Comedian über einige absurde und einige vielleicht nicht so ganz so absurde Thesen zu diskutieren, die uns die Redaktion immer im Vorfeld zuschickt. Und heute machen wir es nochmal ganz besonders, indem wir nämlich nicht nur uns zu Wort kommen lassen, weil das hängt vielleicht dem einen oder anderen schon zu den Ohren heraus, sondern auch noch einige Betroffene, denn wir werden heute über das Thema Grundsicherung und Bürgergeld reden und haben hierzu von der Redaktion einige Einspieler bekommen, wo Menschen, die davon betroffen waren in der Vergangenheit oder gerade sind, uns Sprachnachrichten haben zukommen lassen. Und da sind wir schon ganz gespannt reinzuhören, denn wir kennen sie selber auch noch nicht. Von daher freue ich mich sehr, heute mit dir, Helene, mal wieder reden zu können und von der wissenschaftlichen, aber halt auch vielleicht von der einen oder anderen persönlichen Warte über die Sachen nachzudenken.
Ja, ich freue mich auch. Auch von mir nochmal hallo, ich bin Helene Bockhorst und ich bin schon sehr gespannt, was ich heute lernen werde zum Thema Bürgergeld.
Als erstes sind wir natürlich mit einer These ausgestattet. 502 Euro Bürgergeldregelsatz im Monat für Alleinstehende und Alleinerziehende sichern ab und motivieren zur Jobsuche. Da zeigt sich gleich mein absolutes Unwissen. 502 Euro für was? Also wenn ich da an diese Tabelle denke, das ist, glaube ich, Essen, ne? Und alle möglichen anderen Kosten des täglichen Bedarfs oder so.
Also ich glaube, alles, was nicht Wohnen ist, müsste man mit diesen 502 Euro bezahlen. Und dass das erstens absichert und zweitens auch noch motiviert, ist natürlich eine steile These. Also.
In der Tat, ich habe letztens von einem Kollegen gehört, dass man nicht so viel essen sollte, damit man mal einen leichten Hunger hat, weil man dann am allerproduktivsten ist. Ja, also wenn das Ziel ist, ich glaube, dann sind wir nah dran. Also mit 502 Euro kann man sicher immer ein bisschen einen leichten Hunger haben.
Ja, ich glaube auch sogar, wenn der Kollege das freiwillig macht, dass der dann vielleicht sogar wirklich irgendeine positive Wirkung daraus nimmt, aber dass es was ganz anderes ist in dem Moment, wo der Hunger nicht selbst gewählt ist und du einfach weißt, du kannst dir nicht mehr Essen leisten diesen Monat oder du musst halt rechnen, wie du noch hinkommst. Ich glaube, dass man dann vielleicht eher so einen gewissen Groll hat und denkt, na danke, ihr Arschlöcher, also wie soll ich jetzt produktiv sein?
Ja, wenn ich über die nächste Ladung Essen nachdenken muss. Aber lass uns doch mal ein paar von den Sprachnachrichten reinhören, wie es den Leuten damit so geht.
Ja, für 174,19 Euro kann man zwar seinen Nahrungsmittelbedarf decken, aber man muss definitiv selbst kochen. Man sollte auch damit rechnen, dass man dann einen sehr einseitigen Essensplan hat. Weil viele verschiedene Sachen ist da nicht möglich, sondern man beschränkt sich auf die günstigsten Grundnahrungsmittel. Was die 42,55 Euro für Wohnen einschließlich Energie betreffen, sind absolut unzureichend. Kaum ein Anbieter bietet einem diese Konditionen an, allein nur für Strom. Und wie dann noch Reparaturen an der Wohnung stattfinden sollen, kann ich nicht nachvollziehen. Und der lächerlichste Betrag ist 1,81 Euro für Bildung. Was soll ich mir davon holen? Ein Stück Papier und einen Stift? Leider hat sich durch die Umstellung auf Bürgergeld nichts verbessert. Denn es werden weiterhin noch zu geringe Sätze für Energie, Lebensmittel und andere Nebenkosten gezahlt. Da diese nämlich in der Zuge der Inflation und Energiekrise immens gestiegen sind und immer noch keinen Fall erleben.
Das war, ich schaue gerade selber auf die Tabelle, das ist ja tatsächlich ein Wahnsinn. Ja, also ich meine, für die, was hat er gerade gesagt, Wohnungsreparaturen und Instandhaltung und Energie 42,55 Euro anzuberaumen, also dafür kriege ich nicht mal einen Eimer Farbe. Ja. Zumindest hier bei uns im Baumarkt, da wird es eng. Also da hoffentlich habe ich kein Kind, was mal mit einem Spielzeug irgendwie an der Wand lang gerutscht ist, weil ansonsten sieht meine Wohnung jetzt für immer so aus. Das ist ja echt tatsächlich ziemlich krass, unvorstellbar, aber das liegt natürlich schon auch daran, wie man selber halt gerade so lebt, ne? Wie man das mit dem Geld schaffen soll, gerade in Zeiten von so krasser Inflation.
Ja, auch für Bildung 1,81 Euro ist natürlich
ja, gut, also absolut, das muss ein Scherz sein, oder?
Da soll man dann anderthalb Jahre wahrscheinlich sparen, bis man sich mal ein Buch leisten kann. Also es wird dann ja immer so argumentiert, die müssen dafür das dann zurücklegen, ne, und müssen das dann insgesamt kaufen nach ein paar Monaten. Aber so wie das alles kalkuliert ist, so knapp, also auch zum Beispiel Innenausstattung, Haushaltsgeräte und Haushaltsgegenstände sind im Monat 30,57 Euro vorgesehen. Und wenn dir jetzt, sagen wir mal, in einem Monat dein Toaster kaputt geht oder sowas, dann kannst du das ja schon mal nicht zurücklegen, das Geld.
Ja.
Und wenn dann irgendwann die Waschmaschine kaputt geht, dann musst du ja aus den anderen Töpfen, die du noch hast, musst du da das Geld rausnehmen. Und
ja, aber Geld, das ja nicht existent ist. Ja, also das ist ja fiktives Geld, was in diesen Töpfen noch liegen könnte.
Aber das passt halt hinten und vorne nicht. Auch für Verkehr 45 Euro.
Ja, ich denke, da wird der Staat sicher bald eine tolle Klimaticketlösung anbieten für den Preis.
Ja. Also je nachdem, wo man wohnt, da kommst du ja mit 45 Euro nirgendwo hin. So, wie soll das gehen?
Ja. Ja, und also ich meine, gut, das heißt also schon mal kein Auto haben, ne? Also weil für den Preis kannst du also auf gar keinen Fall ein Auto besitzen. Und das heißt, je nachdem, wo du lebst, bist du halt einfach, sitzt du halt heim. Ja. Weil es ist ja nicht so, als wären wir überall flächendeckend gut an ein öffentliches Verkehrsnetz angebunden. Ja, mit dem, also tatsächlich, das schockiert mich gerade tatsächlich, was für Regelsätze das sind und was da so anberaumt wird. Und ich sehe ein, dass man halt für bestimmte Sachen sparen sollte. Aber also tatsächlich gerade dieser Bildungspartner in einer Gesellschaft, in der wir machen lebenslanges Lernen und Weiterbildung und alles ist so wichtig. Ja, und wir sehen halt völlig klar, dass im Übrigen einer der größten Effekte, den auf einen positiven Einstieg in den Arbeitsmarkt hat, ist Bildung. Und da legen wir mal 1,80 Euro für auf die Seite. Das finde ich schon mal sehr gut.
Ja, ich weiß, wie soll es gibt einen Angebote, das motivieren? Also in der These hieß es ja auch, das soll motivieren zur Jobsuche. Und ich glaube ja eher, wenn ich mich fortbilden kann und irgendwelche neuen Fähigkeiten mir aneignen kann, dann bin ich doch motiviert und denke mir, okay, ich will einen Job haben, wo ich all diese Sachen einsetzen kann, die ich jetzt weiß. Aber wenn du da anderthalb Jahre auf dein Buch gespart hast, dir dieses Buch kaufst und merkst, da steht irgendwie gar nicht das drin, was du dachtest, dann ärgerst du dich doch die ganze Zeit nur und denkst, ja, ich habe hier keinen Bock mehr. So, warum soll ich jetzt auch noch Bewerbungen schreiben?
Ja, also so an so einem engen, an so einer engen Kantare erhalten werden, finde ich tatsächlich auch. Also die Idee von Motivation ist nicht, dass man ununterbrochen Angst und Sorge haben muss, dass irgendwie am Ende des Monats sich alles ausgeht. Ja, also wenn man sich die Daten anguckt, die Leute, die gerade in so Situationen, wo halt sie wo sie arbeitssuchend sind, ja, dann bringt natürlich Sanktionieren und irgendwie Kürzen, das motiviert nicht, aber es produziert einen Effekt. Ja. Die Frage ist ein bisschen, was ich will. Will ich am Ende, dass die Leute schneller wieder in die Arbeit kommen und mir ist egal, warum und wie, ja, dann sind Sanktionen sicher eine gute Idee. Also wir reden da auch nicht über riesige Effekte übrigens. Ne. Selbe Effekte kann man übrigens erreichen, wenn es eine gute Unterstützung im Arbeitsamt gibt. Mhm. Also jemand, der schafft, da Hilfen zu geben und entsprechende Trainings anzubieten, Unterstützungsprogramme bei Bewerbungssuche und so weiter. Und das finde ich halt, das eine halt zu sagen, wow, das machen wir jetzt einfach so, die sind ja nicht, wie nennt man das, die kann man nicht aufaddieren, diese Effekte. Mhm. Sondern es ist halt, bestimmte Leute kannst du halt in Arbeit bringen und andere weniger schnell. Und das heißt halt, es gibt nur bis zu einer bestimmten Grenze, kann eine Sanktion überhaupt was bringen. Ja. Und ich sehe schon hier, unsere Redaktion hat offensichtlich eine neue Sprachnachricht für uns. Ich bin gespannt, was wir diesmal hören.
Also ich bin alleinerziehende Mutter und ich habe auch schon Arbeitslosengeld 2 erhalten. Und das Schwierigste fand ich eigentlich Nahrungsmittel und Kleidung und Freizeit, diese drei Bereiche. Natürlich bekommt man, also in der Stadt, in der ich lebe, bekommt man Unterstützung, damit man am kulturellen Leben teilhaben kann. Aber im Endeffekt einfach mal ins Kino gehen oder einfach mal einen Tagesausflug machen, ist natürlich bei diesem Hartz-IV-Satz, der sich ja jetzt im Bürgergeld auch nur geringfügig erhöht hat, dass solche Sachen ja trotzdem nicht drin sind. Von den 50 Euro mehr, da kann man jetzt auch nicht viel mehr dann damit machen. Und für mich war das halt vor allem deshalb schwierig, weil ich konnte nicht in den Laden gehen und entscheiden, möchte ich jetzt Bio-Eier, Bio-Fleisch und Bio-Gemüse, weil das normalerweise schon... ich das schon bevorzuge, aber die Wahl hatte ich gar nicht. Ich musste das Günstigste vom Günstigen kaufen und gucken, wie ich dann damit zurechtkomme. Und bei Kleidern eben das Gleiche. Und es ist dann so ein Teufelskreis oder nicht Teufelskreis, aber es ist dann wie so, ich habe mich gefühlt wie in so einem Quadrat, wie in so einem Käfig. Egal in welche Richtung ich laufe, ich komme sofort ans Ende. Ich kann mit dem Geld nicht wirklich was bewegen und ja, ich habe ja nicht mal die Freiheit zu wählen, welche Lebensmittel kaufe ich ein.
Also, wie Freiheit klingt das nicht, und sie hat recht, ne? Es sind irgendwie 48,98 Euro für Freizeit, Unterhaltung und Kultur. Und also da ist man mit einmal Kino gehen, also zumindest in Wien, sehr schnell dran. Ja, es ist, wenn man, gerade wenn man irgendwie alleinerziehend ist, mit dem Kind mal irgendwie was zu unternehmen. Ja, bei uns ins Königreich der Eisenbahnen zu gehen, kostet halt mal schlappe 14 Euro und man kann sich eine Bordelleisenbahn angucken. Das Kind kann einmal rutschen. Ja, das ist super nett und es erlaubt uns halt an bestimmten Sachen teilzunehmen, nämlich sich mit Freundinnen dort zu treffen, in einer bestimmten sozialen Situation mit denen zu sein. Die Leute so systematisch auszuschließen von gesellschaftlicher Teilhabe, weil das ist es ja im Grunde. Ja. Ja, so sozial einfach ausgeschlossen zu sein durch fehlende Mittel.
Ja, und es hat ja auch einen Einfluss auf die Beziehungen. Also, keine Ahnung, in irgendeinen Freizeitpark oder so kann man ja meinetwegen noch nicht hingehen und das ist dann schade, aber es hat jetzt keine Folgen für dein Leben. Aber stell dir vor, du bist irgendwie auf eine Hochzeit eingeladen, auf eine Taufe eingeladen, das Kind ist auf einen Kindergeburtstag eingeladen. Ja. Und man kann sich das eigentlich nicht leisten, dahin zu fahren, geschweige denn den Leuten noch was zu schenken, was ja häufig üblich ist und erwartet wird. Und in dem Moment hat das ja wirklich dann Einfluss auch auf deine Beziehungen. So, Leute sind dann vielleicht gekränkt, sind enttäuscht, wenn du da nicht hinkommst. Und das trägt man ja für immer mit sich rum dann, wenn man sowas verpasst.
Ja, voll. Und oder auch einladen, ne? Leute zu sich einladen. Mhm. Also ich denke jetzt gerade, ich habe tatsächlich, wo du Kindergeburtstag hast, gedacht, ja, also Friedas Geburtstagsparty war natürlich einfach, wenn da 5 Kinder kommen und die Eltern und dann machst du Kuchen und dann willst du Luftballons und irgendwas Kleines für die Kinder. Das summiert sich einfach so schnell. Mhm. Ja, und dann hast du den Platz unter Umständen zu Hause gar nicht, dann wird es auf dem Spielplatz immer. Also es sind alles Kosten, die einem gar nicht so auffallen, ja, unter der Woche. Und wenn du aber das alles aufrechnen musst, in welche Kategorie fällt das denn dann? Ach, das ist jetzt Freizeit. Okay, darf das Kind aber wirklich nur alle paar Jahre einmal Geburtstag haben, damit ich das finanzieren kann. Das ist schon ein bisschen spooky. Ich sehe das auch immer hier bei unseren Studierenden, die, also ich mache manchmal in meiner Veranstaltung in der Einführung für Psychologie, stelle ich die Frage auf, was Sie gerne verändern würden. Ja, an welchen Stellen Sie Ihr eigenes Verhalten vielleicht verändern wollen. Auch so im Hinblick auf einen Podcast, den wir zusammen gemacht haben, zu irgendwie Selbstoptimierung. Und da kommt tatsächlich bei einigen, ich würde gerne gesünder leben und mich gerne mehr mit biologischen Produkten auseinandersetzen und dass das Bottleneck dafür halt einfach Kosten sind, dass sie sich das nicht leisten können.
Ja, das fand ich auch in der Sprachnachricht krass. Also sie hat ja gesagt, dass ihr das eigentlich auch wichtig ist, Bioprodukte zu kaufen und dass sie aber diese Wahl nicht hat. Und das finde ich ist ganz schön entwürdigend eigentlich, wenn man sagt, ja, für dich gibt es diese Möglichkeit nicht. So, du musst einfach das Billigste vom Billigen nehmen und musst damit zufrieden sein, musst auch noch dankbar sein am besten, dass du abgesichert bist, aber du hast keine Wahl, so friss oder stirb.
Ja, mach mal hin einfach. Mhm. Ja. Und es ist also diese Art von Grundsicherung, die da irgendwie kommt durch das Bürgergeld jetzt, ja, in dem Moment, wo die nicht hoch genug ist, finde ich, verfehlt die völlig ihren Zweck. Mhm. Aber sie mich damit halt, also ich finde, sie beschreibt das ja auch in ihrer Sprachnachricht total gut, in diese Box reintut, wo ich eigentlich jedes Mal, wenn ich auch nur einen Schritt gehe, sofort anecke. Mhm. Ja, und eingezwängt bin, weil ich merke, ich würde eigentlich gerne X, aber ich kann nicht, weil da stoße ich schon wieder an meine finanzielle Grenze oder unter Umständen an die Grenze einer potenziellen Sanktion. Und also das ist schon... ja, ist auf jeden Fall nicht besonders motivierend. Mm. Und die Daten sprechen auch nicht dafür, dass das der Weg zum Gehen ist. Ja, also Unterstützung produziert einfach viel bessere Effekte, als wenn wir uns nur angucken, dass wir die Leute an der kurzen Leine halten als Staat. Finde ich ein merkwürdiges Menschenbild auch. Ich schaue mal, was die nächste These hergibt. Mm. Ich vermute, sie wird ähnlich unangenehme Gefühle auslösen. Zuckerbrot und Peitsche. Wer in Deutschland in eine Notsituation gerät, bekommt Hilfe. Aber es muss auch wehtun, damit sich niemand drauf ausruht. Mhm. Naja, da sind wir mittendrin. Ja,
also, ja, och. Das finde ich halt überhaupt nicht. Also tatsächlich Zuckerbrot und Peitsche ist ja auch so eine Wendungen aus dem Tiertraining. Also da wird das ja für Zirkustiere oder so sagt man das ja. Und selbst da weiß man ja inzwischen, dass eben Peitsche kein guter Motivator ist. So. Also das wird halt keine nachhaltige Wirkung haben. Und genauso, wenn man Leute ja künstlich kurz hält oder bestraft, dann versuchen die diesen negativen Reiz zu vermeiden, aber sie kriegen ja davon keine Motivation. Aber anscheinend gibt es auch zu diesem Thema noch eine Sprachnachricht. Wollen wir mal reinhören?
Ja, voll.
Ja, ich wurde schon sanktioniert, auch schon mehr als 30%, da ich auch unter Depressionen leide und gerade in meinen schlimmsten Phasen dort keine Hilfe zu erwarten ist oder kein Verständnis zu erwarten ist, dann wird rigoros wie eine Nummer abarbeitet in diesen Ämtern. Und damit muss man dann halt klarkommen, dass man in Schulden getrieben wird, weil die Krankenkasse läuft ja weiter, die Fixkosten von Wohnungen und Nebenkosten laufen weiter, aber da hat die AGE halt leider keiner bis wenig Möglichkeiten, einen zu helfen. Und wenn, dann sind es nur Darlehens. Obwohl man nachweislich keine Arbeit hatte, bleibt man dann auf seinen Schulden halt mal allein gelassen mit. Was das mit mir gemacht hat, ja, es hat mich in den Zeiten halt natürlich absolut niedergeschlagen und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass man mich unterstützen möchte oder dass man meine Situation versteht. Mittlerweile vertraue ich der AGE oder beziehungsweise dem Jobcenter nicht mehr, also überhaupt nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich mit ihnen in Kontakt treten muss, bereite ich mich innerlich vor auf einen Kampf, der nur zu meinem Negativen ausgelegt wird.
Ja, krass. Aber das ist es ja im Grunde, ne? Immer wenn du mit Strafen arbeitest, dann kriegst du auch nur Misstrauen. Und was er sagt, so dass er denen überhaupt nicht mehr vertraut, das macht es ja dann auch viel schwieriger, ihm zu helfen. Also was die anscheinend eh nicht machen, aber könnte man dann auch gar nicht mehr, weil man ihn erstmal in diese Abwehrhaltung reingetrieben hat.
Total, ja. Und wenn man denkt so, ach ja, schau mal, warum macht er denn nichts? Warum kümmert er sich nicht um sich? Ja, und dann aber einfach mal zurückblickt auf diese Entwicklung. Ja, dieser Verlust des Vertrauens kommt ja irgendwo her. Ich finde das tatsächlich ganz schön spooky, was es so für einen Teufelskreis im Grunde auslöst. Ja, weil man zum einen, da ist offensichtlich jemand, der braucht eigentlich Hilfe. Ja, der ist in dem Moment krank und leidet unter einer Depression, kann offensichtlich keiner Arbeitstätigkeit nachgehen und wird sanktioniert entsprechend. Ja, und dadurch, also dass dadurch keine Motivation entsteht, jetzt plötzlich mal nicht mehr depressiv zu sein, dafür muss man kein Psychologe sein, um zu wissen, dass so Psyche sicher nicht funktioniert. Ja, sondern dass sich das einfach weiter runter spiralisiert. Und dass man dadurch, also ich meine, der landet jetzt offensichtlich in Schulden aufgrund dessen, dass er eine Depression hat und dass das in Deutschland möglich und tatsächlich einfach der so standardisierte Ablauf ist, das kommt mir mehr als falsch vor. Ja, und ich finde, also er ist natürlich schon ein sehr krasses Beispiel, weil er mit auch noch gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte zum selben Zeitpunkt. Aber selbst wenn man Leute nimmt, die fit sind und die in dem Moment total viel Energie haben und auf dem Arbeitsmarkt wollen, ja, die zwingt man im Grunde, sehr, sehr schnell einen Job anzunehmen, der potenziell nicht ideal ist für die. Also zwingt die im Grunde in Angestelltenverhältnisse wieder rein, die sie nach kurzer Zeit potenziell wieder wechseln werden. Und wir haben da Daten zum Beispiel aus der Schweiz, die zeigen, dass wenn man sanktioniert die Leute, dann kommen die tatsächlich viel schneller in die Anstellung wieder rein. Aber es heißt halt auch, dass die Leute über die 2 Jahre hinweg und langfristig dann 6% Reduktion im eigenen Einkommen hinnehmen. Ja, weil man halt den erstbesten Job nehmen muss, weil man gezwungen ist, das erste Ding zu nehmen, was halt einem angeboten wird, damit man nicht sanktioniert wird. Das heißt, da wird da langfristig total viel Potenzial zerstört. Es ist super kurzfristig gedacht. So, Hauptsache, du bist nicht mehr bei uns. Geh mal, mach mal. Ja, aber dass die Leute dann systematisch wieder zurückkommen, ja, oder zwischen Jobs hin und her wechseln müssen langfristig, dass das auch einen gesellschaftliche Kosten hat. Das finde ich ganz schön kurz gedacht.
Ja. Ja, total. Und generell dieses Sanktionieren ist ja auch heftig, dass man einfach von dem wenigen, was die Leute haben, auch noch was wegnimmt.
Ja, von dem wir beide heute hier sitzend glauben, dass man es nicht leisten kann. Mhm. Ja, wo die erste Anruferin sagt, ja, damit kann ich halt einfach weder große Sprünge noch kleine machen. Und dann ist davon noch was weg und ich sitze in der Schuldenfalle. Ja, für dies ja wieder. Dadurch entstehen ja ebenfalls Kosten. Ja, und nicht nur bei dem Menschen, der die Schulden hat. Ja, sondern durch Schuldnerberatung, die Leute, bei denen die Schulden existieren. Also, ja. Also kurz gedacht, es ist wirklich milde ausgedrückt. Mhm. Aber ich sehe, die Redaktion hat vielleicht noch eine Sprachnachricht für uns.
Ich bin seit letztem Jahr August, September Hartz IV gegangen. Mich aber krankschreiben lassen, weil ich einen körperlichen und seelischen Zusammenbruch hatte. Bin alleinerziehend, habe ein Kind mit Diabetes 1, der ist 6. Diagnostiziert wurde es mit 3. Und jetzt kam noch die Zöliakie-Diagnose mit dazu. Und das ist einfach ein Fulltime-Job. Ja, mit dem ganzen, in die Thematik kann sich jemand, der damit nichts zu tun hat, nicht reindenken. Und keinen Kontakt zum Papa, also keinerlei Unterstützung. Finanzieller Sicht ist das in Anführungsstrichen nur der Unterhaltsvorschuss. Und genau, da hat mich das Jobcenter als einziger aber aufgefangen, weil ich war selbstständig als Tagesmutter und ich habe keine Zusatzversicherung abgeschlossen. Und ja, da war das Jobcenter da, die einfach sehr, sehr liebevoll waren. Also das kann ich nur so sagen, das war sehr, sehr eindrücklich. Und ja, bin dann aber auch ins Minus gekommen, in die Schulden, weil einfach noch Zahlungen stattfanden. Ich habe jetzt einfach ein paar Wunder in meinem Leben gehabt, weswegen es wieder ein bisschen reduziert war. Aber da kommt auch immer die Angst vor den Schulden. Ich als Mama eines Kindes, jetzt mal unabhängig von dem Diabetes, finde ich einfach, dass es wichtig ist, diesen Menschen ins Leben zu begleiten, was einfach Aufmerksamkeit braucht. Jetzt hat er aber auch noch diesen Diabetes und die Zöliakie. Und wenn ich jetzt einen Job annehme, der weniger Verantwortung hat, ein Halbtagsjob ist und ich umschulen muss, weil ich als Erzieherin einfach in der Form nicht mehr tätig sein will und kann, dann kann es sein, dass ich weniger Geld bekomme. So kann natürlich auch sein, dass das Jobcenter dann noch, dass ich Aufstocker bin oder so. Ich weiß ja nicht, wie das im Bürgergeld jetzt geht. Aber es ist so, und da kommen wir jetzt zum Kern, es ist ein ständig gucken, wie kann es denn gehen? Weil ich möchte ja arbeiten, ich möchte eine Aufgabe haben, aber ich möchte mich nicht wieder gegen die Wand fahren. Ich möchte gerne zu dieser Arbeit gehen, die soll mich stärken. Das soll eine Umgebung sein, wo Menschen nicht immer wieder sagen, ja, brauche wieder eine Pause, ne? So ganz ablässig. Ja, verdammt nochmal, die brauche ich. Und die brauche ja nicht nur ich in der besonderen Situation, die ich hier habe. Ja? Also da kriege ich Bauchweh, wenn ich darüber nachdenke. So, und wenn ich jetzt wüsste, da würde es ein Grundeinkommen geben. Das wäre bedingungslos. Und ich müsse nicht irgendwas vorweisen, zeigen, aufzeigen, also auch eben mein dieses Opfersein da darlegen. Wisst ihr? Das würde mich so, also das würde so befreiend sein. Und da spreche ich, glaube ich, nicht nur für mich. Und da gibt es sehr viele andere Geschichten, die eine andere Geschichte erzählen. Aber im Grunde ist die gleiche Grundemotion, das gleiche Grundgefühl und Bedürfnis einhergeht. Eben, dass man nicht kämpfen muss. Ja, und ich habe das Gefühl, ich muss kämpfen. Ich muss kämpfen oder ich darf mich als Opfer darstellen. Das sind beides Extreme.
Ich finde, da spürt man sehr genau, also durch welche harten Zeiten sehe, da schon durch musste und wie ihr das, obwohl sie auf jemanden getroffen ist, der da ja sehr mit Menschlichkeit offensichtlich mit ihr umgegangen ist im Arbeitsamt und oder im Jobcenter und sie da unterstützt hat, ja, es trotzdem total schwierig ist, sich auf irgendwie das fokussieren zu können, was gerade wichtig, nämlich das Kind und ihr eigenes Leben irgendwie in Kontrolle zu behalten ist, weil man sich die ganze Zeit Sorgen machen muss um eine Absicherung, die nicht automatisch da ist, sondern die erarbeitet werden muss in gewisser Art und Weise. Und sei es durch eine Anzahl von Bewerbungen und die Gewilltheit, irgendwie alles mitzumachen.
Ja. Ja, genau. Das fand ich halt auch, dass sie nochmal sehr schön herausgestellt hat, dass sie ja arbeiten will, aber nicht um jeden Preis. Also sie hat ja gesagt, sie möchte gerne zur Arbeit gehen, einen guten Job haben, wo sie was Sinnvolles macht und nicht eine Arbeit haben, wo man die ganze Zeit eigentlich eine Pause von haben möchte. Und das ist ja leider in einem ziemlichen Gegensatz zu diesem Ansatz von geh gefälligst wieder irgendwas arbeiten, sonst nehmen wir dir was weg.
Ja. Und also sie spricht ja eigentlich von, und das fand ich ja eigentlich voll schön, sie spricht von Arbeit als etwas, was Kraft gibt. Mhm. Ja, und im besten Falle ist es das natürlich auch. Und für viele Menschen ist es das. Und das sollte unser Ziel sein. Ja, dass es eine Arbeitstätigkeit haben, der Wunsch ist. Und entsprechend sollten die Bedingungen halt auch sein. Das heißt aber halt auch, ich muss halt suchen nach einem guten Fit zwischen dem Job und mir und den Bedürfnissen und auch, was ich erfüllen kann. Also, wer hat was davon, wenn sie jetzt im nächsten 40-Stunden-Job hängt, der mit ihrer Lebenssituation halt nicht vereinbar ist und der halt einfach entsprechend wirklich ohne Gnaden auf die nächste Burnout-Situation,
genau,
wenn
ja,
das denn
genau
ihre das Situation war, da zusteuert. Ja. Die Kosten dafür sind immer höher als, ja, sagt man schon, also es ist ein ganz normaler, glaube Menschenverstand. Prävention ist immer besser als nachbessern. Mhm. Ja, und das klingt nicht wie eine besonders präventive Maßnahme der irgendwie nachhaltigen Entwicklung. Mhm. Ja, also ich bin viel Kraft an, weil das ist sicher eine schwierige Situation und es klingt aber so, als hätte sie ihre Prioritäten sehr klar und da auch unter Umständen Unterstützung an der einen oder anderen Stelle, wenn auch nicht stabil. Mhm. Und es freut mich, dass sie da an jemanden geraten ist, der zumindest menschlich das Ganze gut begleiten konnte.
Ja, und ich finde, sie klingt auch so, dass sie zumindest weiß, was sie will und sich da auch hoffentlich nicht beirren lässt. Weil ich glaube, das ist ganz schwierig, dass man das nicht aus den Augen verliert, wenn man irgendwie die ganze Zeit so gegängelt wird oder noch Sanktionen bekommt und die ganze Zeit am Rumrechnen ist, dann ist die Versuchung wahrscheinlich groß, irgendwas zu machen, was man eigentlich nicht will und was nicht das Richtige für einen ist, nur um da rauszukommen. Und dass sie aber so klar sagt, sie hat eine Vorstellung davon, wie ihr Job mal sein soll, das ist ja eigentlich was sehr Gutes, was man ihr hoffentlich nicht, ja, nicht mit Zuckerbrot und Peitsche wieder austreiben wird.
Ja, so klingt es manchmal ein bisschen, ne? So, wenn man eine bestimmte Vorstellung hat, wie der Mensch halt zu sein hat, wo, wie er zu funktionieren hat. Und das lässt echt immer ganz schön viele Einzelschicksale durch ein Raster fallen. Mhm. Ja, und also sie ist jetzt alleinerziehend, das ist vielleicht eine überschaubare, eine übersehene Gruppe, die halt bei dem Design von solchen Maßnahmen und Sanktionen halt echt nicht bedacht ist. Haben wir denn noch eine Nachricht von jemand anderem aus der Redaktion?
Ja, und die Person, die ich kenne, die das Bürgergeld aktuell erhält, wurde auch sanktioniert. Monatlich 150 Euro mit der Begründung, es wäre irgendwie vorsätzlich irgendwas gewesen. Da sind wir jetzt aktuell auch dran, haben Widerspruch eingelegt und alles, aber es ist natürlich 150 Euro im Monat. Behält das Jobcenter jetzt ein. Das ist, also mir fehlen einfach die Worte, kann ich an der Stelle nur sagen. Und es gibt ja auch gar keine Möglichkeit, da irgendwas zu ändern, sondern man muss ja dann, jetzt haben wir den Widerspruch eingelegt und jetzt durchläuft es da die Mühlen der Bürokratie. Aber ich finde es richtig, richtig heftig. Und Menschen machen Fehler. Es kann sein, dass man in Hartz IV kommt. Es kann sein, dass man psychische Probleme hat oder körperliche Probleme. Und dass man dann da hinrutscht. Aber Menschen, die Hartz IV zu bekommen, zu stigmatisieren, das ist genau das Gleiche, wie wenn man andere Gruppen von Menschen aufgrund von irgendwelchen Vorurteilen negativ sieht und behandelt. Da sehe ich keinen Unterschied. Weil nicht alle Hartz-IV-Empfänger sind gleich, nicht alle sind irgendwie faul und wollen nicht arbeiten, sondern es gibt individuelle Geschichten und Gründe, warum die Situationen so sind, wie sie sind. Und da wird ja in unserer, also ich habe den Eindruck, in unserer Gesellschaft ist das irgendwie auch gewollt, dass solche Leute so abgestempelt werden und es so negativ gesehen wird.
Ja, diese Stigmatisierung, die sie angesprochen hat, das ist, glaube ich, auch echt ein großes Thema. Deswegen in der These hieß es ja, man soll sich nicht darauf ausruhen oder irgend sowas. Ich glaube, da ruht sich schon keiner drauf aus. Also Hartz IV oder halt Bürgergeld wurde einem ja jetzt nicht so schmackhaft gemacht mit so einer Image-Kampagne, dass man sich das so anhört und wir denkt, immer schön, ja. da ruhe ich mich mal ein paar Jahre drauf aus, sondern es hat ja schon mal keinen guten Ruf und ich glaube, die allermeisten Leute haben von vornherein den Wunsch, dass sie da schnell wieder rauskommen wollen oder es sogar von vornherein vermeiden wollen. Da hatten wir ja auch mal dieses Thema, dass eben viele Leute eigentlich bezugsberechtigt wären, aber das gar nicht in Anspruch nehmen, weil sie sich schämen dafür.
Total, ja. Also wir haben da ja völliges Imageproblem mit einer Absicherung, die wir eigentlich brauchen, ja, um beispielsweise und ihr Kind zu unterstützen, damit das Kind vernünftig lernen kann und seinen Weg ins Leben gut findet. Ja, stattdessen müssen wir drüber reden, ob sie sich jetzt ordentlich genug verhalten hat, ja, um das verdient zu haben, dieses Geld, was eine Grundsicherung ist. Also ich meine, wir reden hier um 502 Euro, wenn davon, was hat sie jetzt gerade gesagt, 150 Euro gestrichen werden. Ich weiß nicht, an welcher Stelle werden die gestrichen. Das ist also fast das gesamte Essensgeld.
Genau,
du sollst dann sollen diese Leute essen, dann machen? Was ist die Vorstellung, was dann passiert?
Ja, das ist, als ob man so ein Kind bestraft. So, du warst frech, du gehst ohne Abendessen ins Bett. Du hast irgendeinen Brief nicht schnell genug aufgemacht, jetzt kriegst du hier kein Essensgeld für einen Monat.
Ja, ich denke, da hat man extrem viel Energie, um sich zu bewerben. Mhm. Ja, als allererstes muss ich offensichtlich bei allem einen Verwandten, wenn ich die denn überhaupt habe, rumtelefonieren, dass sie mich zum Essen einladen und mich entsprechend unterstützen. Also es ist eine schlechte, sagen wir mal, eine schlechte Ressourcenverteilung, die dadurch stattfindet. Aber es sieht so aus, als hätte unsere Redaktion noch eine Sprachnachricht.
Ich habe in meinem Leben, also einmal 2018 und einmal 2020, eine jeweils schwere Depression gehabt und bin dann nach einer längeren Krankschreibung dann eben irgendwann ins Arbeitslosengeld 1 gefallen. Und letztes Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, habe ich 2 Monate Hartz IV empfangen und es war ganz, 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 ganz schlimm. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also erster Grund ist, dass man sich ja wirklich nackig machen muss, dass die alles, alles, alles von einem wissen wollen und trotzdem immer mehr fordern, immer neue Briefe schicken. Das muss noch eingereicht werden. Das muss noch eingereicht werden. Dann das Zweite, was ich ganz schlimm fand, war, dass meine Tochter, die jetzt 18 ist, aber letztes Jahr schon in der Oberstufe war, um sich eben aufs Abitur vorzubereiten, dass wir ein Schreiben bekommen haben oder mehrere Schreiben, in denen dann stand, dass meine Tochter ja auch 3 Stunden pro Tag arbeiten könnte, um unseren Lebensunterhalt zu sichern. Ich habe in den 2 Monaten, in denen ich dann Hartz IV bekommen habe, ich glaube ungefähr 900 Euro erhalten für uns beide, eben für 2 Monate. Ich habe keine Ahnung, wie man davon leben soll. Ich habe dann noch ein bisschen Geld von meiner Familie bekommen. Und das Resultat war, dass ich mir einfach sofort einen neuen Job gesucht habe, obwohl ich mich nach der Depression noch nicht so hundertprozentig stabil gefühlt habe. Aber ich habe einfach gemerkt, ich halte das nicht aus in in diesem Hartz IV, in diesem System zu hängen. Krass war zudem, dass ich ein paar Monate davor, ich komme ursprünglich aus Bayern, lebe aber jetzt in Hamburg, ich habe meine Skiausrüstung verkauft. Das lief irgendwie über meine Mutter und die hat mir dann 100 Euro auf mein Konto überwiesen und hat dazu Skier geschrieben. Und nachdem ich auch alles zeigen musste jeden Kontoauszug, also die einfach alles wissen wollten, wurden mir diese 100 Euro, die ich für die Ski bekommen habe, dann auch noch abgezogen. Ja, es ist einfach ein ganz, ganz unsägliches Gefühl und ich habe dadurch erst verstanden, wie schlimm das für Menschen sein muss, die da wirklich lange drin hängen und einfach so ausgeliefert sind.
Ja, das ist natürlich ein guter Punkt.
Ne? Fehlen mir die Worte.
Ich finde, was sie sagt, ist genau richtig. So für 2 Monate kannst du irgendwie durchkommen und kannst dir von Verwandten ein bisschen was geben lassen oder so. Oder jemand lädt dich mal ein zum Essen. Aber irgendwann haben die Verwandten halt auch alle keine Lust mehr. Und deine Freunde laden dich auch nicht mehr zum Essen ein, so. Und je länger du da drin hängst, umso weniger soziale Kontakte hast du ja und umso weniger Mittel, die zu pflegen. Und natürlich wird das dann immer belastender.
Voll. Und also ich denke an diese Sache mit der Tochter. Die macht gerade ihr Abitur und jetzt soll die 3 Stunden am Tag arbeiten gehen, um das Familienhaushaltseinkommen zu unterstützen. Mhm. Ja, also welche Wahrnehmung ist das, in welcher Verantwortung dieses Kind ist? Also diese Form von Sippenhaft, da finde ich tatsächlich äußerst spooky. Diese Idee von, dass man andere damit natürlich jetzt auch noch ins Unglück stürzen kann.
Ja, es ist halt auch echt unfair, ne? Weil ihre Klassenkameraden, die müssen nicht 3 Stunden am Tag arbeiten. Die haben dann vielleicht bessere Noten. Sie haben es zumindest ein bisschen leichter, bessere Noten zu haben, würde ich mal sagen. Und kriegen vielleicht eher den Studienplatz, den sie haben wollen. Und sie wird dann nicht Ärztin, weil sie irgendwie an der Kasse sitzen musste und nicht so viel Zeit hatte zum Lernen. Und dann heißt es so, voll schade, dass sie nicht mehr aus sich gemacht hat. Aber sie hatte ja von Anfang an nicht die gleichen Chancen wie alle anderen.
Ja. Ganz schön krass. Also ich meine, so ein System, was so eng ist und so wenig Raum lässt für, tatsächliche, persönliche Situationen. Ja, also wo man hinguckt und sich denkt, okay, ich muss mir das alles von allen Seiten anschauen. Ich weiß, dass das voll komplex ist und schwierig ist und es einfach, dass nicht für alle immer dasselbe gilt. Ja, und wenn man das halt nicht hinkriegt, wenn das ein Staat nicht leisten kann, dann kann er nicht so rigide sein. Ja, weil das heißt halt am Ende, dass man dazu gezwungen wird, versucht, Schlupflöcher zu finden, um bestimmten Regeln, die halt so geschrieben sind, dass sie nicht aushaltbar sind, um denen aus dem Weg zu gehen. Ja, jetzt ist also die Frau wieder zurück in Anstellung. Ich wünsche ihr alles nur das Beste und hoffe, dass entsprechend ein guter Job für sie ist und sie sich wohlfühlt. Aber es ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie den schneller wechselt oder sie potenziell wieder zurück in ein Krankheitsbild fällt, ist natürlich sehr groß, ja, weil sie sich die notwendige Zeit halt nicht genommen hat. Mm. Und ich finde es krass, auch diese ganze Bürokratie, die da dran hängt. Also das, was sie erzählt, sie hat am Ende nicht gesagt, wie viele Briefe sie während dieser 2 Monate erhalten hat. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Mm. Das klingt einfach wie ein Riesenwust an Material, was ausgefüllt werden muss, zurückgesendet. Ja. Einfach, das beschäftigt Leute ohne Ende. Ja, und dass vielleicht das ein Hebel sein könnte, an dem wir ansetzen.
Ja, total.
Ja, dieser Bürokratie-Wahnsinn, ja, der uns ja auch davon abhält, tatsächlich in Anstellung zu kommen. Ja, ist es wichtig, also wie wichtig ist es, dass die Regel eingehalten wird? In der Wissenschaft reden wir immer darüber, dass man Fehler macht. Mhm. Dass Fehler natürlich sind ja immer Teil von jeder Entscheidung. Ja, und wie wichtig oder wie schwerwiegend wir bestimmte Fehler halten, bestimmt halt, wie vorsichtig wir sind.
Ja.
Und in Deutschland ist es so wie, wir dürfen auf gar keinen Fall den einen Typen durchlassen, der jetzt in Mallorca in der Hängematte liegt. Und das wäre so grauenvoll. Und deswegen müssen wir alle anderen, die eigentlich ein ganz anderes Mindset und Menschenbild haben, müssen wir so sehr eindampfen und auf so einen kleinen Käfig zusammenschrumpfen, dass das auf gar keinen Fall passiert. Dass man damit aber die Fehler in die andere Richtung ganz krass macht, nämlich ja, Lebenszeit von Menschen einfach zerstört und deren Aktivität und Energie, die potenziell da wäre, um einen sinnstiftenden und tollen Job zu finden, das finde ich ganz schön krass. Mhm. Also wir tauschen einen Fehler gegen den anderen. Ja, wir übersehen halt nicht den einen Typen, der unfairerweise irgendwas potenziell kriegen könnte, gegen die vielen, vielen Leute, die ungerechterweise jetzt durch ein System so eingezwängt werden, dass sie am Ende nicht die richtigen Entscheidungen für sich selber treffen können.
Mhm. Ja, man müsste ja eigentlich auch mal gucken, wie viel kostet dieser Fehler wirklich. Also ja, wenn jetzt ein Trottel irgendwie das ausnutzt, sagen wir mal, dann kostet das halt das Geld, was dieser Typ empfängt. Aber wenn ich ganz viele Leute die ganze Zeit schikaniere, was sie auch gesagt hat in der Sprachnachricht, sie musste alle Kontoauszüge offenlegen, sich komplett nackig machen. Und da musst du ja auch bedenken, da sitzt ja dann jemand und muss sich die ganze Scheiße durchlesen. Also irgendjemand hat einfach die ganze Zeit im Büro gesessen und hat die Kontoauszüge von dieser Frau sich angeschaut, bis er dann irgendwann gesagt hat, aha, Shia, 100 Euro, die holen wir uns zurück. Und dann haben die diese 100 Euro von ihr wieder einkassiert, was für sie ein riesen Nachteil war und eine totale Schikane. Und sie ganz sicher nicht motiviert hat. Und diese Person hat dafür die ganze Zeit Arbeit geleistet, um diese Stelle im Kontoauszug zu finden und hat dann 100 Euro erbeutet. Also es steht doch in überhaupt keinem Verhältnis. Man könnte sich ja diese Leute alle einsparen, die da diese ganzen Kontoauszüge durchschauen, nur um Leuten irgendwie ans Bein zu pissen, so.
Ja, und also und die muss man gar nicht einsparen, weil die wären ja ultra gut geeignet, ja, dafür, dass man Leute unterstützt. Mm. Ja, also so wie der Kollege vorher, der sich meldet und sagt, er hat halt gar kein Vertrauen, er bereitet sich immer auf einen Kampf vor, ja, zwischen sich selbst und dem Arbeitsamt oder ja, der Jobagentur. So, und dann hocken der, und ich denke halt, nee, eigentlich sollte das dein Unterstützer sein. Jemand, der dir hilft, wo du hingehst und denkst, vielleicht haben die noch einen guten Tipp für mich. Vielleicht haben die eine Idee, wie ich irgendwo mich besser platzieren kann. Vielleicht können die mir eine coolen Workshop organisieren, bei dem ich mich lerne, besser darzustellen oder, ja. Das sollte die Rolle sein. Also im Grunde, jemand, der halt eine Form von Elternfunktion übernimmt, der halt versucht, denjenigen an die Stelle zu bringen, wo er gerne selber sein möchte.
Ja, halt eine wohlwollende Zusammenarbeit und nicht dieses ständige Misstrauen und dieses Gängeln. Weil ich glaube, wenn du mitkriegst, andere sehen dich so negativ, dann fängst du auch an, dich selber so negativ zu sehen. Also wenn du merkst, die kontrollieren jetzt hier jeden Kontoauszug und nehmen mir noch meine 100 Euro für die Shia weg und die denken so richtig schlecht von mir, dann fängst du ja auch selber an zu denken, so warum denken alle so schlecht von mir? Bin ich vielleicht, ich bin nicht so viel wert?
Ja, voll. Ja, also die Kosten, ich würde gerne mal dir so eine Rechnung sehen. Ich meine, das ist voll schwierig zu sehen, an welchen Stellen wir tatsächlich überall Einbuße dadurch generieren. Aber ich würde die Berechnung so gern mal sehen. Mhm. Die ganzen sozusagen nicht antizipierten Effekte von diesen negativen Erlebnissen im Rahmen von der Jobsuche. Weil diese Einzelgeschichten, die kennen wir alle aus dem eigenen Umfeld, jetzt von den Sprachnachrichten. Ja, und wenn das einfach was ist, was flächendeckend Leute erleben, dann produziert das negative Effekte. Mhm. Ja, und die werden offensichtlich nicht mit eingepreist. Ich habe noch eine letzte These für uns. Mhm. Ich habe gerade schon drauf gelunzt. Die finde ich, also meinen Unmut sehr gut zusammenfasst, weil es nochmal richtig draufhaut. Ja, wir sollten froh sein, dass wir in Deutschland überhaupt so gut abgesichert sind. Es geht nun mal nicht besser.
Ja, also genau. Froh sein, muss ich sagen, fällt mir jetzt sehr schwer. Auch gerade nach allem, was wir heute so gehört haben. Und natürlich gibt es immer Länder, in denen Sachen noch schlechter geregelt sind. Ja. Aber ich finde, das ist überhaupt kein Argument für gar nichts.
Ja, und man muss doch nicht sich mit dem zufrieden geben, nur weil es woanders irgendwie noch schlechter läuft. Ja. Also klar bin ich froh, dass Leute, die keine Arbeit haben, trotzdem zum Arzt gehen können. Ja, und das ist wichtig und das ist super, dass es dafür Mechanismen gibt. Gleichzeitig denke ich, ja, aber wir entwickeln uns als Gesellschaft weiter und produzieren überall jede Form von Wachstum, aber irgendwie Wachstum von Sozialfähigkeit und Mitgefühl scheint da nicht mit dabei zu sein in diesem Paket von irgendwie Entwicklung eines Landes. Und also meine Dankbarkeit, die ist echt sehr groß im Hinsicht von, was wir an Strukturen zur Verfügung gestellt kriegen, im Sinne, wir haben die ja auch erarbeitet, aber jemand versucht es ja in was umzusetzen, was für alle gemeinschaftlich irgendwie einen Mehrwert hat. Und das finde ich voll cool, dass wir einen Staat haben, der sich um solche Sachen Gedanken macht. Aber es ist an vielen Stellen echt immer noch sehr wenig Evidenz und gar nicht so ganzheitlich getrieben, weil wir häufig immer nur gucken, also von einer sehr, sehr krassen ökonomischen Perspektive, die gar nicht mehr so vertreten wird. Ne? Der Mensch ist der Nutzenmaximierer. Wir müssen gucken, dass die Leute wenig Geld haben, dann gehen sie arbeiten. Wenn wir denen viel geben, bleiben sie und so. Das funktioniert einfach weder mit der Generation, mit denen wir heute arbeiten, noch mit der Gesellschaftsstruktur, in der wir leben. Und das ist, also da würde ich mir echt viel, viel mehr wünschen. Und entsprechend bin ich so froh, jetzt nicht, dass es nicht besser geht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ja, also andere Länder leben uns das vor, dass es anders geht, ob das jetzt besser ist oder nicht, aber da ist sozusagen, da ist Varianz drin. Mhm. Und ich finde, wir haben eine Verantwortung, das auszuprobieren als Land, wenn man sich das leisten kann. Und wir können das leisten, offensichtlich. Also ich möchte jetzt keine Liste machen von all den unnützen Dingen, von denen ich glaube, die in den letzten Jahren finanziert worden sind.
Ja, ich glaube auch dieser Satz, es geht nun mal nicht besser, das ist ein ganz großer Trugschluss, weil wir haben ja auch noch gar nicht so viel ausprobiert, wie es vielleicht doch besser ginge. Und allein schon, wenn man mal versuchen würde, eben weniger mit Sanktionen und negativen Anreizen zu arbeiten und stattdessen ja den Leuten zu vermitteln, wir glauben an dich, wir glauben, dass du irgendeine Fähigkeit hast und dass es für dich auch die richtige Arbeit gibt, wo du diese Fähigkeit zeigen kannst. Weil eigentlich haben Menschen ja auch den Wunsch, irgendwas zu machen und Sachen zu Ende zu bringen und nützlich zu sein. Und ja, wenn man ihnen nicht die ganze Zeit sagt, dass sie das nicht haben, dann kommen sie vielleicht auch ein bisschen mehr dazu, das zu entfalten.
Ja, da einfach anzudocken an diesem Selbstbild von du bist halt jemand, den wir wertschätzen und den wir unterstützen wollen, anstatt du bist bestimmt der Kleine, der versucht, sich hier durchzuwieseln. Wir werden dich schnappen. Ja. Also allein dieses, dass man dieses Menschenbild mal aufgibt, fände ich, wäre ein guter Start.
Ja.
Ja, und also Das betrifft natürlich nicht jeden Arbeitsvermittler. Es gibt da ja auch extrem gute, fähige, sehr, sehr empathische Menschen, die mit dieser Situation umzugehen wissen. Aber das sind halt leider nicht alle. Und da systematisch vielleicht auch in die eigenen Berater mehr zu investieren, dass halt ein anderes Fähigkeiten-Set bei denen gebraucht wird, dass es halt nicht darum geht, nur zu schauen, ob die Ski jetzt von der Mutter bezahlt oder nicht sind auf dem Kontoauszug, sondern zu merken, wer sitzt mir da gegenüber und wie kann ich dem am besten helfen, welche Unterstützung braucht er eigentlich. Es braucht vielleicht echt ein sehr anderes Jobbild für diesen Job der Arbeitsvermittlung, als der jetzt gerade ist. Ja, das ist kein Verwaltungsjob.
Ja, genau. Und ich glaube auch, wenn auch wenn dann Einzelne vielleicht versuchen, das nett zu machen und auf die Leute einzugehen, sind die ja trotzdem eben in diesen Strukturen und in einem System, was anders gedacht ist und was nicht auf Verständnis ausgelegt ist, sondern darauf, ja, Strafen zu verteilen und die Leute ganz schnell wieder in irgendeinen Job reinzuzwängen.
Ja. Ja, also ich nehme von unserer heutigen Runde echt vor allem ein schlechtes Bauchgefühl mit. Große Dankbarkeit darüber, dass ich diese Situation selber nie erlebt habe bisher. Und großen Respekt für die Leute, die es schaffen, trotz dieser Umstände sich ein gutes Leben aufzubauen und Entscheidungen für sich zu treffen, die langfristig für sie gut tragbar sind. Und ich weiß gar nicht so genau, was ich mir bis zum nächsten Podcast vornehmen möchte. Hast du eine Idee?
Ja, ich glaube, ich muss das auch erstmal verdauen. Ich bin aber auch sehr dankbar dafür, dass überhaupt so viele Leute ihre doch sehr persönlichen Erfahrungen mit uns geteilt haben. Also das finde ich, ist ein großer Vertrauensbeweis. Und da bin ich sehr froh drüber, dass wir diese Perspektive jetzt drin hatten.
Ja, voll. Also das war für diese Runde hier echt total wichtig. Ja, wir hätten darüber einfach sonst gar nicht reden können. Und das war super hilfreich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal mit dir, Helene. Und hoffe, dass das sehr, sehr bald ist, dass wir wieder aufeinandertreffen.
Ja, ich freue mich auch. Draußen.
Danke vielmals für eure Zusendungen und fürs Zuhören. Auf bald.
Tschüss.
Ciao.
Das war Steile Thesen, Klischees à la carte, ein Podcast von Mein Grundeinkommen.